Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage: Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Neues Börsenjahr, neues Börsenglück. Was dürfen Anleger und Investoren von den Kapitalmärkten erwarten? Das wollen wir heute in unserem Podcast Klug anlegen erklären und klären. Fakt ist, die Weltwirtschaft steht vor einem Jahr voller Unsicherheiten. Wieder mal, muss man sagen. Protektionistische Handelsschranken, geopolitische Risiken, eine zähe Inflation und strukturelle Schwächen in Deutschland belasten die Perspektiven. Aber gleichzeitig entstehen durch künstliche Intelligenz, Digitalisierung und wahrscheinlich auch durch die Energiewende völlig neue Chancen. Was bedeutet dieses komplexe Umfeld für Wachstum, Zinsen und Märkte im Jahr 2026? Und wie sollten Anleger ihr Portfolio jetzt ausrichten? Antworten gibt es in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ich weiß, wir alle wissen, du magst Prognosen überhaupt nicht, aber warum in aller Welt sollten wir da ja heute einen Börsenausblicks-Podcast, also eigentlich einen Prognosen-Podcast machen? Das musst du uns erklären.
Also erstmal, das stimmt doch überhaupt nicht, Andreas. Ich habe überhaupt nichts gegen Prognosen und Marktanalysen. Ich finde die sogar richtig spannend und lese es auch gerne. Ich bin nur dagegen, aus irgendwelchen Vermutungen, die meistens sowieso nicht eintreffen, Anlageentscheidungen abzuleiten, weil das nämlich regelmäßig schief geht. Und das ist sogar wissenschaftlich erwiesen. Doch davon mal abgesehen, können wirtschaftliche Analysen und Szenarien schon auch nützlich sein. Immerhin hat man dadurch eine gewisse Orientierung, was an den Märkten so los ist und wohin die Reise gehen könnte. Genau darum machen wir das ja für unsere Kunden auch selber. Denn sich mit der Wirtschaft und den Märkten auseinanderzusetzen, hilft einem dabei auch in unruhigen Zeiten Ruhe zu bewahren und sich eben nicht von der Presse oder von Marktschwankungen verrückt machen zu lassen. Dadurch ist man dann auch in der Lage, seine Anlagestrategie in allen Marktphasen konsequent und diszipliniert durchzuhalten. Und das ist nun mal ganz entscheidend, wenn man mit seiner Anlage Erfolg haben will.
Und das wollen wir ja alle, Erfolg mit der Geldanlage haben. Und deshalb starten wir direkt auch rein in dieses Thema mit dem Blick aufs große Ganze. Lieber Karl, wie schätzt du denn die globalen Wachstumsaussichten für 2026 ein?
Oh, nicht so toll, leider. Wir machen zwar keine eigenen Konjunkturprognosen, sondern orientieren uns an den Zahlen anerkannter Forschungsinstitute, wie zum Beispiel dem Institut für Weltwirtschaft in Kiel oder dem Internationalen Währungsfonds, IWF. Und danach wird 2026 wie schon 2025 für das Wirtschaftswachstum eher ein schwaches Jahr. Der IWF schätzt für die USA und Europa und China die folgenden Zahlen. USA 2%. Wachstum, der Schnitt über die letzten 10 Jahre war 2,5%, Europa 1,2%, der Schnitt war 1,5% in den letzten 10 Jahren und China 4,7 statt 5,7% in den letzten 10 Jahren. Also man sieht, dass alle Regionen weit unter ihrem 10-Jahres-Durchschnitt liegen. Trotzdem rechnet der IWF für die Weltwirtschaft als Ganzes mit einem ganz ordentlichen Wachstum von ca. 3,1%. Der Grund ist, dass die übrigen Schwellenländer, von China mal abgesehen, deutlich stärker wachsen als die Industriestaaten. Und dadurch wird die relative Schwäche der USA, Europa und China kompensiert. Also insgesamt keine berauschenden Aussichten, aber auch keine ernsthaften Störfaktoren für die Märkte.
Also so insgesamt, und du hast ja auch schon Europa angesprochen, ich würde gerne speziell natürlich auf Deutschland schauen, denn wir stecken, weiß nicht wie du das siehst, aber in einem echten konjunkturellen Gegenwind. Jedenfalls wenn man die Zahlen liest und auswertet, die wir im letzten Herbst und auch im Winter schon bekommen haben. Was ist jetzt dein Szenario vor diesem Hintergrund? Stagnation, Rezession oder vielleicht doch eine kleine erste Erholung?
Leider Stagnation. Selbst das an sich ganz optimistische Institut für Weltwirtschaft in Kiel schätzt für Deutschland nur ein Wachstum von 0,1%, also im Grunde Stillstand. Damit sind wir international eines der Schlusslichter und in Europa sogar an letzter Stelle. Einerseits sind dafür externe Faktoren wie die Zollunsicherheiten und aktuelle geopolitische Risiken verantwortlich. Aber es hat eben auch sehr viel mit unseren internen strukturellen Problemen zu tun. In der Wirtschafts- und Finanzpolitik ist in den letzten Jahren einfach zu viel versäumt und falsch gemacht worden. Die Wirtschaftsleistung Deutschlands, sprich das Bruttoinlandsprodukt, hat seit Ende 2015, also immerhin in 10 Jahren, real lediglich um 7,67, also nicht mal 8% zugelegt. Wo die Probleme liegen, das sieht man sehr klar, wenn man sich anschaut, wie sich die einzelnen Bestandteile unseres BIP in den letzten 10 Jahren entwickelt haben. Die strategisch wichtigste Komponente, die Investitionen, haben seit 2015 überhaupt nicht zugenommen. Seit 10 Jahren also völliger Stillstand. Das Einzige, was in dieser Zeit nennenswert gewachsen ist, sind die staatlichen Ausgaben, der sogenannte Staatskonsum. Der hat seit 2015 um 25% zugelegt zu Lasten der privaten Investitionen. Die alte Volkswirtschaftsregel, dass Investitionen von heute das Wachstum von morgen sind, hat also schon ihre Berechtigung. Wir hatten gestern keine Investition und darum haben wir heute eben auch kein Wachstum.
Ja, in der Tat, das sieht alles nach wie vor nicht so besonders aus. Und wie wirkt sich das jetzt auf die Inflation aus, Karl? Wie wird sich das in Deutschland und natürlich, wenn wir schon darüber sprechen, auch in den USA entwickeln? Erleben wir dann eine nachhaltige Entspannung oder bleibt die Teuerung ein hartnäckiges Risiko?
Entspannung ja, aber noch nicht so, wie die EZB und vor allem die amerikanische Fed das gerne hätte. Europa liegt mit 2% wieder auf dem Zielwert der EZB. Die Kerninflation, also ohne Energie- und Lebensmittelpreise, ist aber mit 2,3% etwas erhöht. Und das liegt vor allem an der Inflation bei den Dienstleistungen, die sogar bei 3,4% liegt. Problematischer ist die Inflation in den USA, wo sie mit 2,7% sehr hartnäckig ist, auch wenn sich die Lage zuletzt leicht verbessert hat. Immerhin war sie einen Monat vorher noch bei 3%. Das ist eindeutig eine Auswirkung der Trumpschen Zollpolitiken. Von daher bin ich gespannt, ob die USA die Inflation in den Griff bekommen. Eine Besonderheit ist die Situation in Japan. Die hatten zuletzt sogar 2,9% Inflation, also höher als bei uns oder den USA. Und das immerhin vor dem Hintergrund einer jahrzehntelangen Deflation. China ist schließlich ein echter Ausreißer. Dort geht die Entwicklung mit zuletzt 0,7% sogar in Richtung Deflation. Die Gründe sind Überkapazitäten und eine fehlende Binnennachfrage, vor allem aufgrund der nach wie vor ungelösten Probleme am chinesischen Immobilienmarkt. In der Gesamtwertung würde ich sagen, ja, die Inflation ist stellenweise noch zu hoch, aber insgesamt kein gravierendes Marktrisiko mehr.
Und vor diesem Hintergrund, Karl, welche geldpolitische Richtung erwartest du von EZB und auch von der US-Notenbank Fed? Letztere ja immerhin ab Mai mit einem neuen Präsidenten. Tja, und welche Folgen hätte das für die Anleger?
Die EZB hat ja wegen der rückläufigen Inflationszahlen ihren Leitzins schon auf 2% gesetzt. Dabei dürfte es erstmal auch bleiben, vorausgesetzt, es kommen von Seiten der Inflation oder der Geopolitik keine bösen Überraschungen. Für Euro-Anleger bedeutet das, dass kurzfristige Anlagen im Vergleich zu länger laufenden weniger rentabel sind. Aber Tages- und Festgelder sollen ja ohnehin keine Langfristanlagen sein. In den USA ist die Situation wegen der unberechenbaren Handels- und Zollpolitik Donald Trumps wesentlich komplizierter. Dazu kommt der anstehende Wechsel an der Fed-Spitze im Mai, den Trump nutzen will, um eine lockere Geldpolitik, sprich niedrigere Zinsen, durchzusetzen. Aber davon unabhängig haben die USA auch ein echtes ökonomisches Problem, nämlich eine zu hohe Inflation bei gleichzeitig schwacher Konjunktur. Da ich davon ausgehe, dass bei der Fed der Konjunkturfaktor aktuell im Vordergrund steht, wird sie ihren Leitzins, der zuletzt zwischen 3,5 und 3,75% lag, im neuen Jahr vermutlich eher weiter senken. Auf jeden Fall bleibt es spannend, wie sich die US-Inflation, die dort ja ein wirklich großes Thema ist, weiterentwickelt. Denn es wird für Trump immer schwieriger, dieses Problem seinem Vorgänger in die Schuhe zu schieben.
Ein weiteres großes Thema, Karl, ist die explodierende Staatsverschuldung weltweit, insbesondere mit Blick auf die USA und China. Warum wird dieses Thema nicht noch stärker diskutiert? Oder warum hat es nicht noch viel mehr negative Auswüchse Richtung Börse? Ist es vielleicht gar nicht so sehr gefährlich?
Naja, diskutiert wird das Thema schon, Andreas. Bei uns schaut man natürlich vor allem auf die deutsche Verschuldung. Die extreme Ausweitung der letzten Monate ist zwar ein Problem, international aber nicht wirklich ein Thema, weil wir einfach verglichen mit anderen Ländern von einem sehr geringen Niveau kommen. Ich gebe dir nur drei Zahlen. Die Staatsschuldenquote, das heißt der prozentuale Anteil der Gesamtschulden am BIP, lag 2025 in den USA bei 124%, in Frankreich bei 113% und in Japan bei 237%, in Deutschland dagegen bei 63%. Klar wird sich das durch die vielen Sonderprogramme deutlich erhöhen, aber dann liegen wir international immer noch im unteren Bereich. Viele andere Länder interpretieren die Situation so, dass sich Deutschland seine Schulden leisten kann. Zumindest scheinen das die Märkte so einzuschätzen. Und genau darum ist die deutsche Verschuldung international kein Aufregerthema.
Und was ist dann das Thema?
Eindeutig die Verschuldung, das ist ja vorhin angesprochen, in den USA und in China. Für die USA geht man davon aus, dass die Schuldenstandsquote von aktuell 124% in 5 Jahren auf 140% plus vielleicht noch mehr steigen könnte. Vor allem wegen der hohen Belastung im Rahmen der Steuerreform Big Beautiful Bill, so heißt die ja, wegen der Ausgabenprogramme für Rüstung und KI und wegen sonstiger Steuervergünstigungen. Trump behauptet zwar immer, dass er diese Ausgaben durch seine Zölle wieder reinholt, das wird aber von allen Fachleuten bezweifelt. Und darum ist die Befürchtung im Markt, dass die steigende Verschuldung die US-Renditen hochdrückt und den Dollar weiter schwächt. Ich glaube aber, dass das größte Problem nicht in Amerika, sondern in China liegt. In keiner anderen maßgeblichen Volkswirtschaft hat sich die offizielle Staatsverschuldungsquote in so kurzer Zeit so stark erhöht. Allein in den letzten 15 Jahren hat sie sich verdreifacht, offiziell auf rund 100%. Die tatsächliche Quote dürfte aber wesentlich höher sein. Schätzungen gehen davon bis zu 300% aus. Der Grund ist, dass die chinesische Regierung auch über die Verschuldung der Regionalverwaltungen bestimmt und teilweise auch über die der Banken. Diese Schulden werden aber bei der Berechnung der Staatsschuldenquote nicht berücksichtigt, was sie aber eigentlich müssten, weil sie ja vom Staat veranlasst werden. Neben der Deflationstendenz und den nach wie vor nicht gelösten Problemen am Immobilienmarkt sowie der Wachstumsschwäche sehe ich hier das größte Problem Chinas.
Also haben wir die horrenden Staatsschulden, die sind ein Thema. Weiteres Thema ist die erratische Politik von Donald Trump. Das wird sicherlich auch in diesem Jahr anhalten, auch mit Blick auf die Midterm-Elections im November. Wie sehr traut die Finanzwelt dem US-Dollar vor diesem Hintergrund noch? Ich meine, wir haben ein sehr schwaches Jahr für den US-Dollar gesehen im Jahr 2025. Ist das nicht ein gewisses Warnsignal?
Klar haben die wilden Aktionen Donald Trumps Vertrauen gekostet, vor allem, dass er das Gerücht nie dementiert hat, dass es Pläne gebe, die gläubigen Staaten der USA zu einer Umschuldung ihrer Forderungen zu zwingen. Ich glaube sogar, dass das der Hauptgrund für die Dollarschwäche 2025 war. Aber deshalb gleich das Ende des US-Dollar auszurufen, finde ich übertrieben. Die USA und auch der Dollar wurden in der Geschichte schon öfter für tot erklärt und haben dann immer wieder überrascht. Der US-Dollar ist für die Weltwirtschaft nicht wegzudenken. Im globalen Handel und im internationalen Zahlungsverkehr ist er nach wie vor absolut dominant. Darum glaube ich nicht, dass er noch schwächer wird.
Okay, dann schauen wir auf die Investmentchancen 2026 und hier zunächst auf die Aktienmärkte, Karl. Sind die Bewertungen nach den Kurssteigerungen aus deiner Sicht noch gerechtfertigt oder droht hier nicht vielleicht doch eine Überhitzung?
Ja, die Bewertungen sind zwar sehr hoch, aber noch nicht astronomisch. In den USA zum Beispiel, die international die höchsten Fundamentalbewertungen haben, liegen die KGVs bei 25, also rund 20% über den 10-Jahres-Durchschnitt. Das liegt natürlich vor allem am KI-Hype. Andererseits sind wir aber bei den Technologiewerten selbst in den USA noch weit von den Bewertungsniveaus der Tech-Aktien aus dem Jahr 2000 entfernt. Wir haben heute ein KGV von 30 und damals lag es bei 50. Und die Aktien der Emerging Markets sind sogar noch recht moderat bewertet. Trotzdem aber sind in den Kursen durch die enormen Zuwächse bereits relativ starke Gewinnsteigerungen eingepreist. Von daher besteht eindeutig ein gewisses Enttäuschungspotenzial für den Fall, dass die Unternehmen das nicht liefern können. Und das kann dann auch zu deutlichen Kursrückschlägen führen.
Naja, in jedem Fall hat die KI-Rallye ja schon mal enorme Kräfte freigesetzt in den vergangenen Monaten, vielleicht sogar Jahren. Befinden wir uns da auf dem Weg in eine neue Tech-Blase?
Ich gebe zu, wenn man sich solche Entwicklungen anschaut, könnte man schon an die große Internetblase 1999-2000 erinnert werden. Ich denke da zum Beispiel an die starke Dominanz von Tech-Aktien in den bekannten und marktbreiten Indizes. Im S&P 500 zum Beispiel machen die größten 7 Tech-Werte mittlerweile gut ein Drittel aus. Rechnet man noch die kleineren KI-nahen Aktien dazu, steigt die Quote auf fast 50%. Und das in einem Index, der 500 Titel umfasst. Dazu kommt, dass immer mehr Risikokapital auch an junge Unternehmen fließt, ohne dass die auch nur ansatzweise ein nachweisbar funktionierendes Geschäftsmodell hätten. All das erinnert schon an 1999-2000. Andererseits gibt es aber auch klare Unterschiede zu damals. So machen die Großkonzerne durchaus, aber auch einige kleinere Unternehmen mit ihren KI-Tools bereits enorme Umsätze und Gewinne. Das beste und berühmteste Beispiel ist der Chiphersteller Nvidia, dessen Gewinne sogar noch stärker gestiegen sind als die Kurse. Ganz im Gegenteil zum damaligen Internetprimus Cisco, bei dem die Kurse explodiert sind, obwohl die Gewinne pro Aktie mehr oder weniger stagnierten. Solche Bewertungsexzesse sind heute eher die Ausnahme. Auch andere fundamentale Kennziffern wie die Investitionsausgaben sowie der frei verfügbare Cashflow in Relation zum Gewinn signalisieren, dass der Technologietrend stabiler ist als damals. Auch wenn das Potenzial manchmal vielleicht etwas übertrieben eingeschätzt wird, gehe ich davon aus, dass die KI-Technologie praktisch in allen Branchen Effizienzgewinne bringen wird, dass dadurch aber auch Probleme entstehen, zum Beispiel was Einkommens- oder Vermögensverteilung anbelangt, ist aber auch klar. Insgesamt aber bin ich fest davon überzeugt, dass die KI einen breit angelegten realwirtschaftlichen Nutzen erzeugen wird.
Also, Karl, alles im grünen Bereich? Sorgen überflüssig?
Ach, da hast du mich mal wieder falsch verstanden, Andreas. Irgendwann wird der nächste Einbruch kommen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und es kann auch sein, dass er durch KI-Übertreibungen ausgelöst wird. Nur stochern wir bei der Frage, wann das sein wird, völlig im Nebel. Normalerweise, so viel kann man schon sagen, kommen solche Einbrüche aber nicht dann, wenn sie befürchtet oder gar angekündigt werden.
Okay, neben Aktien rücken auch wieder Anleihen in den Fokus, würde ich meinen. Sind ja sowieso immer Teil eines breit diversifizierten Portfolios. Wo siehst du 2026 die attraktivsten Renditepotenziale? Eher bei den Staatsanleihen, bei den Unternehmensanleihen oder auch bei den Emerging Markets?
Ja, wir müssen nicht von irgendwelchen Potenzialen springen, Andreas. Bei Anleihen sind die Renditeniveaus klar. Lange Bunds liegen aktuell bei knapp 3%. US Treasuries bei gut 4%, solide Euro Corporates bei rund 3,5%, Euro High Yields bei knapp 6% und Emerging Market Bonds bei um die 5-6%. Also alles recht ordentliche Niveaus. Was die Kursentwicklung angeht, da kann man wie bei Aktien auch nur spekulieren. Wir gehen wegen der Notenbankpolitik aber davon aus, dass die Zinsen am kurzen Ende eher stabil bleiben oder vielleicht sogar leicht nach unten gehen werden. Am langen Ende dagegen erwarten wir eher einen leichten Zinsanstieg. Das könnte die Kurse dort also etwas drücken. Vor allem wegen der Staatsschuldenausweitung und der Refinanzierungswelle, die sowohl staatlicherseits, aber auch durch die Unternehmen auf die Märkte zurollt. Insgesamt sind die Aussichten für Anleihen aber positiv. Aufgrund der höheren Renditeniveaus in allen Segmenten machen also Anleiheninvestments endlich wieder auch als Renditebringer Spaß, nachdem sie jahrelang lediglich als Risikoregulator nützlich waren.
Okay, dann zum nächsten Thema. Goldpreis, der ist derweil enorm gestiegen, war 2025 in vielen Portfolios sicherlich der absolute Outperformer und auch gleich zum Jahresstart ging es weiter nach oben. Karl, das ist in der Regel kein wirklich gutes Zeichen, wenn der sogenannte sichere Hafen so stark gefragt ist. Welche Story wollen uns die Märkte mit dieser Rallye erzählen?
Ganz einfach, Andreas, dass wir in unruhigen Zeiten leben. Aber das ist ja kein Geheimnis. Wie stark das internationale Gefüge erschüttert ist, das sieht man ja daran, wie unverhohlen Donald Trump Ansprüche auf Grönland formuliert. Aber man sieht es auch an den Vorgängen in Südamerika, zuletzt an der militärischen Intervention in Venezuela. Aber auch daran, dass es mittlerweile gar nicht mehr so sicher ist, ob die USA ihre Beistandspflicht im Rahmen der NATO im Fall der Fälle nachkommen würde. Diese geopolitischen Unsicherheiten sind natürlich Treibstoff für den Goldpreis. Daneben gibt es aber auch ganz handfeste Gründe für den Goldpreisanstieg. Viele Schwellenländer, Notenbanken wollen ihre Abhängigkeit von der USA und dem Dollar verringern. Darum legen sie ihre Devisenreserven verstärkt in Gold und weniger in US-Treasuries, sprich in Dollar an. Das heißt, der Goldpreis wurde in der letzten Zeit auch von den Notenbanken stark angeschoben. Dass so bleibt, das weiß am Ende keiner. Aber immerhin verzichten diese Notenbanken, wenn sie Gold kaufen, auf eine Rendite von ca. 4%. Auch keine Kleinigkeit.
Und was ist mit Kryptowährungen? Seriöser Depotbestandteil? Jetzt nun endlich im Jahr 2026 oder weiterhin ein riskantes Spekulationsfeld? Ach,
du kennst mich ja, Andreas. Letzteres. Denn letztlich werden die Kurse der Kryptowährungen nach wie vor ausschließlich von der Hoffnung getrieben, dass sie weiter steigen. Und das macht den Markt anfällig für extreme Schwankungen. 2025 hat uns das sehr schön vor Augen geführt. Da stand der Bitcoin nämlich im September noch bei 123.000 US-Dollar und ist dann bis zum November auf ca. 86.000 gefallen, also rund um 30%. Mittlerweile steht er wieder bei gut 90.000 US-Dollar, hat sich also davon noch nicht so wirklich erholt.
Okay, dann fassen wir das alles mal zusammen. Karl, wie sieht für dich ein wirklich wetterfestes Depot für 2026 aus?
Ein wetterfestes Depot in dem Sinne, dass man damit keine Verluste machen kann, das gibt es nicht, das weißt du. Das ist Wunschdenken, es sei denn, du legst am Geldmarkt an. Sehr wohl aber gibt es ein optimales Depot. Und das heißt, dass die Aktien- und Anleihensegmente international ganz breit aufgestellt sind und die Aktienquote ausschließlich nach den individuellen Zielen der sogenannten Risikotragfähigkeit festgelegt wird und eben nicht aufgrund irgendwelcher aktuellen Entwicklungen, Befürchtungen oder Einschätzungen. Auch nicht der von mir.
Und abschließend darf ich dir noch meine allseits beliebte Frage zum Ausblick 2026 stellen, Karl. Was wird in diesem Jahr definitiv nicht passieren?
Naja, dass Trump irgendwie zur Vernunft kommt, der wird weiterhin seine Präsidentschaft als Fernsehshow ansehen. Und was auch nicht passieren wird, ist, dass mein erster FC Nürnberg aufsteigt.
Oh ja, komm, vielleicht wird der Miro Klose da weiterhin gut trainieren und vielleicht eure Mannschaft dann doch nochmal ins Oberhaus führen, Karl. Komm, die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es doch so schön.
Stimmt.
In diesem Sinne, dir und allen Hörerinnen und Hörern natürlich ein wunderbares 2026, ein erfolgreiches 2026, natürlich mit viel Glück, Gesundheit und all dem, was noch dazugehört. Natürlich auch unser Podcast Klug anlegen, und wer sich darüber hinaus noch informieren möchte, wie man gute Anlageentscheidungen trifft und vor allen Dingen Entscheidungen trifft, die finanziell glücklich machen, dem empfehlen wir die Folge 251 mit dem Titel »Was haben Wünsche und Träume mit Finanzen zu tun?« Wenn Sie Fragen haben oder Themenvorschläge, schreiben Sie uns gern unter podcast@quirinprivatbank.de. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter, informieren Sie sich weiter, auch unter www.quirinprivatbank.de. Und dann sage ich wie immer herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion. oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.querinprivatbank.de.